Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bahnzeit, dem Eisenbahn-Podcast. Mein Name ist Florian Dürr. Dampfloks gelten als Inbegriff der Eisenbahnnostalgie. Sie lassen bei manchen Menschen Erinnerungen an die eigene Jugend aufkommen, als man mit dem Dampfzug zur Schule, zum Wehrdienst oder zur Lehrstelle fuhr. Andere sind fasziniert von dem fauchenden Ungetüm, das sich in Dampf eingehüllt über die Gleise bewegt. Historische Technik, die begeistert. Aber auch heute gibt es noch Dampfloks im Regeldienst und dort wird bisweilen auch mehr oder weniger neue Technik eingesetzt und erprobt. Und genau darum soll es heute gehen. Feuerungstechnik. Ganz genau Bescheid weiß darüber mein Kollege Alexander Bergner, der mir jetzt aus Zirndorf zugeschaltet ist. Hallo Alexander.
Ja, hallo Florian, servus.
Alexander, bist du eigentlich Dampflok-Fan?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich bin zwar noch relativ jung, aber Dampfloks haben mich schon seit meiner Kindheit fasziniert. Das ist halt einfach akustisches, optisches Erleben. Es macht was her, was eben Dieselloks oder Elektroks in dieser Form nicht bieten können. Es ist natürlich heutzutage, das muss man natürlich eingestehen, nur noch ein nostalgischer Effekt. Also dass Dampfloks nicht mehr im Planbetrieb stehen, normalerweise, das kann ich schon nachvollziehen, aber es fehlt der Eisenbahn auch ein bisschen was. Die Faszination der Eisenbahn ist natürlich auch stark durch die Dampflokomotive geprägt worden, kann man sagen.
Ja, es gibt ja immerhin in Deutschland tatsächlich noch ein paar Bahnen, wo noch täglich im Regelverkehr mit Dampfloks gefahren wird, vor allem in den östlichen Bundesländern. Das ist eigentlich erstaunlich.
Ja, wenn man sich die geschichtliche Entwicklung betrachtet, ist es sogar nachvollziehbar. Man wollte zwar bei der Reichsbahn die Schmalspurbahn erhalten, die Molly oder der rasende Roland an der Ostseeküste, die Schmalspur im Harz oder auch einige von den sächsischen Schmalspurbahnen, hat man ja vor 50 Jahren schon unter Denkmalschutz gestellt. Was die Fahrzeugausrüstung betrifft, hatten die keine große Priorität. Also die waren da eher so ein bisschen hinten an. Die Reichsbahn hat eher in die Hauptstrecken investiert, da hatten sie ja genug Probleme. Die waren ja unbedingt auf die Eisenbahn in der DDR angewiesen. Und die Schmalspurbahnen haben dann eher eine sekundäre Rolle gespielt. Und dadurch hat sich dann eben auch der Dampfbetrieb so lange gehalten, weil man sich nie dazu durchringen konnte, wirklich irgendwie eine Verdieselung mal ernsthaft in Angriff zu nehmen. Es gab da ja einige Versuche schon in den 60er Jahren mit, zum Beispiel bei den sächsischen Schmalspurbahnen mit einer selbstkonstruierten Diesellokomotive, die leider kein Erfolg wurde. Oder später wollte man dann auch mal, glaube ich, aus Rumänien wollte man Diesellokomotiven beschaffen. Die Schmalspurbahn hat ja alles nicht geklappt. Nach der politischen Wende 1990 hat man gemerkt, wir haben ja da sozusagen Museumsbahnen im Planbetrieb, das sollten wir vielleicht auch erhalten. Die haben sich dann auch sehr schnell als ganz große Touristenattraktion herausgestellt und so ist es eigentlich bis heute geblieben, kann man sagen.
Ein enormes touristisches Potenzial. Ja, da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Du warst neulich in Zittau in Ostsachsen und von dort hast du ja eine spannende Reportage mitgebracht, die ist auch gedruckt im Modelleisenbahner Heft 724. Und es geht darin um die ölgefeuerte 99787 der Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft. Du hast am 3. Mai die Abnahmefahrt begleitet. Was ist denn das Besondere an dieser Lokomotive?
Ja, das Besondere an der Maschine ist, dass sie jetzt eigentlich schon zum zweiten Mal mit Ölförderung ausgerüstet wurde. Und zwar zum zweiten Mal auch mit einer Leichtölförderung. Also es handelt sich bei dieser Lokomotive ja um eine Neubaulokomotive. Es gab ja von diesen großen 1C1-Maschinen, diesen Fünfkupplern, gab es ja zwei Serien. Die ersten waren die Einheitslokomotiven aus den späten 20er Jahren, vor dem Zweiten Weltkrieg noch beschafft. Und dann hat die Reichsbahn in den Anfang der 50er Jahre gesagt, wir brauchen von diesen Lokomotiven für unsere Schmalspurstrecken in Sachsen, die ja auch oft steigungsreich sind, da brauchen wir weiterhin starke Maschinen und hatten da einfach nochmal Neubaulokomotiven entwickelt. Die unterscheiden sich technisch ein bisschen von den Einheitslokomotiven. Also die sind zum Beispiel mit einem Blechrahmen versehen, der geschweißt ist, haben keinen Bandrahmen mehr. Und auch die Rostfläche ist ein bisschen größer dimensioniert, weil die wollten ja auch schlechte Kohle, vor allem Braunkohle, damals verheizen. Aber ansonsten ist es im Grunde eine Altbauserie und eine Neubauserie. Und diese Maschine, die 99787, war eine der ersten, die auch schon Anfang der 90er Jahre eine Leichtölförderung erhielt. Die Lokomotiven, die in Zittau unterwegs sind, hatten schon Anfang der 90er Jahre eine Leichtölförderung. Und die lief auch einigermaßen ordentlich, hatte aber auch zwei ganz große Probleme. Und zwar zum einen die hohe Lautstärke der Brenner. Das war dann natürlich fürs Lokpersonal nicht angenehm. Also der Heizer hat sich natürlich gefreut, dass er nicht mehr schaufeln musste. Aber es war auf dem Führerstand dann lauter, als man es von der Dampflok gewohnt ist. und natürlich auch die Verbrennung selbst. Also die Brenner waren nicht optimal eingestellt, auch in Verbindung mit der Saugzuganlage. Und dadurch waren die Lokomotiven natürlich auch davon geprägt, dass sie oft das mal, gerade bei Bergfahrt, eine starke, rußende Rauchwolke ausgestoßen haben, was natürlich auch gerade in so einer touristischen Gegend wie dem Zirdauer Gebirge nicht so gut ankam. Und deswegen hat man dann auch nach 10 Jahren ungefähr die Leichtölförderung wieder aufgegeben und ist wieder auf die ganz normale Kohleförderung mit Steinkohle, Rostförderung eben zurückgegangen.
Mhm. Öloks waren ja in der Vergangenheit echte Dauerbrenner, um mal im Bild zu bleiben. Die Bundesbahn und die Reichsbahn der DDR hatten ja Dampfloks mit Ölfeuerung ausgestattet und zum Beispiel bei der DB waren das richtig erfolgreiche Maschinen, ne? Bis zum letzten Betriebstag. Also die letzte DB-Dampflokfahrt wurde ja von einer ölgefeuerten Dampflok absolviert.
Von der 44, also einer 043. Das war, glaube ich, damals die 043 903. Die müsste noch erhalten sein. Die steht, glaube ich, in Emden auf so einem Denkmalsockel.
Ja.
Das war die letzte wirkliche Dampflokomotive der Deutschen Bundesbahn. Es war eigentlich recht unspektakulär. Also das war eigentlich nur noch eine ganz kurze Fahrt mit dem Hilfszugwagen. Eigentlich ging da auch die Dampflokzeit gar nicht in Weine zu Ende, wie man sagt, sondern in Empfen. Da wurde die letzte Dampflok abgestellt und das war, glaube ich, der 23. Oktober 1977. Aber da möchte ich jetzt meine Hand im wahrsten Sinne des Wortes auch nicht ins Feuer legen. Aber was du sagst, stimmt natürlich vollkommen. Also die Öllokomotiven bestechen halt vor allem durch ihre Leistungsfähigkeit, weil Öl auch einen höheren Brennwert hat natürlich als Kohle. Der Brenner lässt sich natürlich auch besser regulieren. Also ein gut regulierter Ölbrenner in einer Dampflok ist halt effektiver als selbst der beste Heizer. Man muss es leider so sagen. Eine Öllok hat halt daher auch den Vorteil, sie ist nicht so sehr abhängig von der Güte des Brennstoffs, aber auch nicht vom Geschick des Heizers, wie bei einer kohlegefeuerten Maschine. Und das sind natürlich auch starke Vorteile, die natürlich für eine erhöhte Leistung bei einer Öllokomotive sprechen.
Ganz neu war die Idee, Dampflokomotiven mit einer Ölfeuerung auszustatten, ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht. Ich habe in deinem Artikel gelesen, das fand ich ziemlich interessant, dass es in Russland schon im 19. Jahrhundert Versuche gab mit Ölfeuerung.
Das stimmt. Ich glaube, auf der Baikalbahn, das war schon in den 1870er Jahren, da wurden schon erste Experimente durchgeführt, Öl auch auf Dampflokomotiven zu verfeuern. Die erste Lokomotive, von der man allerdings weiß, dass sie im Regelbetrieb mit Ölförderung eingesetzt wurde, das war die Lokomotive Petrolier, hieß die, in England, von der Great Eastern Railway. Die Idee dahinter war eigentlich ganz interessant. Die Lokomotiven haben ja damals auch unglaublich viel Öl, also Schmierstoffe auch verbraucht. Und da hat sich natürlich auch Öl in den Bahnbetriebswagen angesammelt, für das man eigentlich keine Verwendung mehr hatte. Und man hat es dann einfach in die Natur verklappt, in den örtlichen Fluss. Und das hat dem zuständigen Betriebsstätten leider gar nicht gefallen. Dann hat sie gedacht, das ist ja doch ein Reststoff sozusagen, der brennbar ist, den können wir doch auch mal auf einer Dampflokomotive verheizen. Und da haben die halt eben diese Lokomotive mit einem Öltank ausgerüstet, einen ganz einfachen Ölbrenner wie in einer Öllampe sozusagen, nur stark vergrößert. Und eine saubere Verbrennung, muss man sagen, war das wahrscheinlich auch nicht. Aber es war doch besser, als das Alte in irgendwelche Flüsse einzuleiten. Und dazu kann man sagen, 1891 war das, also vor über 130 Jahren, ist dann die erste wirklich erfolgreiche Öllokomotive in den Betriebsdienst gegangen. Und das Experiment hatte dann auch gleich Nachahmer, gerade in Gegenden, wo es viel Öl gab. Also beispielsweise in den USA bei der Santa Fe Railroad, da ist das auf sehr großes Interesse gestoßen, weil die natürlich im Westen der USA ihre Strecken hatten. Da gab es viel Öl. Da ist ja dann der Ölboom in den USA auch entstanden. Texas war ja dann einer der größten Ölerzeuger um 1900. Und da war Öl relativ billig. Kohle war teuer. Also Kohle gab es da nicht im Südwesten der USA. Und dann hat die Santa Fe Railroad gleich mehrere hundert ihrer Lokomotiven auf Ölförderung umgebaut. Allerdings konnte ich nicht genau eruieren, was für eine Ölsorte das war. Ob das wirklich Petroleum war, oder ob das ein Schwerölderivat war, wie dann später bei den Lokomotiven bei der Bundesbahn oder Reichsbahn. Aber mehr als die Hälfte ihrer Maschinen waren in den 20er Jahren schon Öl gefeuert.
Also weiß Gott, keine ganz junge Erfindung. Gehen wir mal zurück nach Zittau. Wie lief denn eigentlich diese Abnahmefahrt der 99787, die du begleitet hast? Welche Herausforderungen musste dabei bewältigt werden?
Ja, die Abnahmefahrt selbst lief eigentlich vollkommen problemfrei. Man muss dazu sagen, die ersten Testfahrten wurden ja schon Anfang Januar dieses Jahres durchgeführt. Dabei hat sich dann gezeigt, dass das Grundkonzept eigentlich voll aufgeht, dass die Maschine betriebstauglich ist. Man musste natürlich noch einige Feinarbeiten an den Ölbrenner-Einstellungen und so weiter, dass sie optimal laufen, dass sie nicht zu viel Kraftstoff verbrauchen, dass auch nicht zu wenig Kraftstoff, wenn mal wirklich Leistung verlangt wird, zugeführt wird. Also da mussten noch kleinere Verbesserungsarbeiten stattfinden. Aber bei der Abnahmefahrt am 3. Mai kann man sagen, war die Lok eigentlich schon voll betriebstauglich. Die ist auch völlig problemlos verlaufen. An den Ölbrennern gab es keinerlei Probleme. Das war alles perfekt eingestellt. Das Team auf der Maschine war auch perfekt eingespielt. Und ja, ich denke mal, da wird es auch in Zukunft keine größeren Probleme geben. Aber die einzigen Probleme, die waren beim Triebwerksbereich. Die Lok hat ein bisschen geruckelt. Also Zweizylinder-Loks, die laufen ja eben ein bisschen unruhig. Die haben ja keine so gut ausgeglichenen Massen. Aber da hat halt wirklich ein bisschen was gewackelt. Da waren wahrscheinlich, wie es der Herr Jachmann, das ist der Cheftechnologe von der SOEG für die Dampflokomotiven, gesagt hat, vielleicht wirklich einfach den Achstellkeilen, dass da einfach noch was nicht richtig eingestellt war, dass die einfach da ein bisschen gewackelt hat, was er eigentlich so nicht sollte, aber an der Brennertechnik und an der Ölfeuerungstechnik, da war überhaupt kein einziger Aussetzer, die hat zur Zufriedenheit aller Beteiligten funktioniert.
Wie unterscheidet sich denn die Leichtölfeuerung auf der 99787 von den älteren Ölfeuerungen?
Ja, die älteren Modelle haben Brenner vergleichbar mit den Flachbrennern für die Schwerölförderung verwendet. Also die hatten Industriebrenneranlagen, also gut, die jetzige 99787 hat auch wieder Industriebrenner, aber natürlich gab es dann einen großen Fortschritt in der Zwischenzeit. Die alten Brenner kann man sich fast ein bisschen vorstellen wie die Brenner, die man an Gas- oder Ölheizungsanlagen hat. Und man weiß da ja, also heutzutage, die haben ja oft so sogar Blaubrenner im Einsatz, das sind die ganz heiß brennenden Geräte und die machen einen Wahnsinnslärm. Und so ein Gerät hatten die eben auch auf den Dampflokomotiv installiert. Und da ist natürlich mit Schallabschirmung nicht weit her. Und die jetzigen Brenner, die laufen, sind genauso effizient. Die machen aber praktisch kaum noch irgendwelche störenden Geräusche. Es ist ein Geräusch von einem leichten Ventilator ungefähr. So hört sich das fast an. Also selbst wenn der Brenner voll aufgedreht ist, kann man sich auf der Maschine noch problemlos unterhalten. Der Fortschritt der Brennertechnik liegt vor allem auch daran, dass er deutlich leiser ist und eben die Verbrennung deutlich verbessert wurde. Aber das liegt nicht nur an den Brennern allein, sondern auch an der verbesserten Saugzuganlage.
Okay, das sind jetzt die technischen Vorteile, die die Leichtölfeuerung bietet. Profitiert die Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft davon auch in anderen Bereichen?
Die erwarten davon vor allem, dass ihre Dampflokomotiven zukunftssicher werden. In den letzten Jahren haben wir ja alle mitbekommen, durch verschiedene internationale Krisen, dass es auch zu Energieversorgungsproblemen teilweise kam, zu Engpässen, zum Beispiel in der Kohleversorgung. Das hat natürlich die SOEG auch mitbekommen, direkt. Also plötzlich haben Leute in Polen von den Steinkohlegruben gesagt, gerne liefern wir euch Kohle, aber wir brauchen die halt jetzt zur Versorgung unserer eigenen Kraftwerke. Also wird da jetzt wahrscheinlich der Export doch stärker zurückgefahren. Es ist natürlich auch deutlich teurer geworden. Die Versorgungssicherheit, aber auch die Kosteneffizienz soll natürlich gewahrt bleiben. Wir können ja auch nicht unendliche Summen aufwenden für die Kohleversorgung. Und deswegen war das ein naheliegender Gedanke, es mal wieder mit der Ölförderung zu probieren. Obwohl natürlich Ölförderung, kann man natürlich kritisieren, braucht natürlich auch wieder einen Rohstoff, der endlich ist, Erdöl, und natürlich auch nicht geschenkt wird. Aber in der Gesamtheit und vor allem in einer so effizienten Anlage wie jetzt auf der 99787 ist es halt doch deutlich günstiger als zu den jetzigen Steinkohlepreisen.
Du hast ja in deinem Artikel auch noch geschrieben, dass die zunehmenden Hitzeperioden und daraus resultierend auch höhere Waldbrandgefahr eine Rolle gespielt hat.
Das ist richtig. Neben den Kosten für die Steinkohle und der Versorgungssicherheit kommen noch zwei weitere wichtige Punkte dazu. Einmal die Waldbrandgefahr, die ja auch immer weiter zunimmt durch den Klimawandel. Dieses Jahr, muss man sagen, hat man ein bisschen Glück, da war es nicht zu trocken. Aber in den Jahren davor, seit 2018, war ja immer eine große Trockenheit über den Sommer. Oft hat es 3 Monate lang im Juni, Juli, August nicht wirklich geregnet. Und da durften natürlich Dampflokomotiven nicht eingesetzt werden. Also selbst auf den Regelverkehrsstrecken bei den Schmalspurbahnen, weil das einfach zu gefährlich wäre. Und natürlich als viertes Thema, darf man auch nicht vergessen, es kann ja auch mal passieren, dass in Zukunft Umweltvorschriften verschärft werden. Und da weiß man noch nicht, ob es da wirklich auch Ausnahmen gibt. Also mir hat jetzt auch ein sehr versierter Leser von der Museumsbahn aus Holland geschrieben, die haben das gleiche Thema, dass natürlich auch die europäischen Vereinigungen für Museumsbahnen, zum Beispiel Frederick Rail oder bei uns die VDMT, sich schon dafür einsetzt, dass es Ausnahmeregelungen gibt für Dampflokomotiven, dass man sagt, wir brauchen da jetzt keine CO2-Vorschriften, keine Emissionsvorschriften befolgen, weil das ja historische Verkehre sind und es nur noch ein ganz geringer Bruchteil ist von dem Gesamtverkehr auf der Schiene. Aber auf der wirklich sicheren Seite ist man damit auch nicht. Es kann ja trotzdem jemand kommen und sagen, nein, es muss komplett eingespart werden, ihr müsst auch die Dampflokomotiven sozusagen CO2-neutral betreiben und das wird natürlich dann schon schwierig, gerade eben mit Kohle.
Aber so ganz emissionsfrei ist ja eine Leichtölfeuerung auch nicht, oder?
Nein, sie ist nicht emissionsfrei. Sie spart ungefähr 40% CO2 gegenüber der klassischen Steinkohleförderung. Aber das betrifft ja nur normales Mineralöl. Man kann die Feuerungsanlage auch völlig problemlos mit Biokraftstoff betreiben. Gab es ja auch vor kurzem wieder so einen Durchbruch auf dem Bereich Biodiesel. Das hatte ich nur am Rande mitbekommen, dass es da auch wieder ein neues Verfahren eben gibt. Also nicht wie diese E-Fuels, die aber sich wahrscheinlich wegen den hohen Kosten eh nicht durchsetzen werden. Aber es gibt wahrscheinlich jetzt doch Möglichkeiten, aus zum Beispiel Plastikresten und so weiter doch noch Kraftstoffe gewinnen zu können. Und die wären natürlich zwar nicht komplett CO2-frei, aber deutlich sauberer als eine Steinkohle zu verbrennen. Es ist immerhin ein starker Fortschritt in der Richtung, auch in der Umweltfreundlichkeit.
Diese Probleme, die du vorhin genannt hast, also zum Beispiel steigende Preise für Kohle, das sind ja Herausforderungen, der sich nicht nur die Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft stellen muss, sondern die gelten ja eigentlich für alle Bahnen, die mit Dampf fahren. Hast du weitere Initiativen ausfindig gemacht, die sich mit alternativen Feuerungsmethoden auseinandersetzen?
Ja, da gibt es noch einiges, denn Leichtölförderung ist, wie gesagt, schon altbekannt und nicht die einzige Alternative. Tatsächlich wäre auch die Holzförderung wieder etwas, was man sich überlegen könnte, als Alternativbrennstoff einzuführen. Und zwar gibt es da einen Herrn Drechsel, Mike Drechsel heißt er, das ist ein junger Ingenieur, der beschäftigt sich damit, wie man Dampflokomotiven zukunftsfähig mit Brennstoff versorgen kann. Und der hat tatsächlich eine Holzfeuerung in einer modernen Art und Weise auf einer kleinen Dreikuppler-Nassdampflokomotive, die heißt Niedersachsen, der Eismann von der Hasetal, letztes Jahr installiert. Und der Versuch lief relativ erfolgreich. Und zwar geht es nicht mehr mit Holzscheiten, wie man das vielleicht noch so von Waldbahnen und so weiter kennt, sondern das geht mit Pellets. Eigentlich relativ einfach. Man hat den Rost so umgebaut, dass er nicht mehr nur aus diesen Gussstahlstäben besteht, wo die Kohle normalerweise aufliegt, sondern der hat eine ganz feine gelochte Auflage bekommen, damit die Pellets da nicht durchfallen. Das ist ja ein deutlich kleiner gestückelter Brennstoff als Steinkohle. Dann wurde auch der Saugzug so ausgeführt, dass viel Luft als sogenannte Sekundärluft durch die Feuertür in die Feuerbüchse geströmt ist, damit die Pellets schön unten auf dem Rost liegen bleiben, weil wenn der Saugzug durch den Aschkasten, durch die Luftklappen als Primärluft ziehen würde, würden die ja angehoben und auch wieder mitgesessen, das will man ja auch nicht. Also hat man da viel vom Luftzug durch die Feuerbüchse umgeleitet und konnte so die Lokomotive mit Pellets betreiben und das lief zumindest bei der kleinen Maschine sehr erfolgreich. Der Durchsatz ist natürlich, weil Holz natürlich nicht diesen Heizwert hat von Steinkohle, ungefähr 1,5 mal höher. Also man muss so ungefähr 50% mehr Brennstoff auf den Rost auflegen, als es bei Steinkohlefeuerung der Fall wäre. Aber im Museumsbetrieb ist das in der Regel kein Problem, weil die Lokomotiven ja nicht so hohen Belastungen ausgesetzt sind wie früher im Regelbetrieb. Also zumindest auf den Museumsbahnen nicht. Der Heizer muss halt ein bisschen mehr schippen, aber der hat ja auch nicht so lange Dienstschichten wie früher im Regelbetrieb. Also geht es. Und auch die Reichweite ist natürlich ein bisschen reduziert dadurch, dass man mehr Brennstoff benötigt. Aber es ist ja, auch da ist es ja so, die meisten Museumsstrecken sind im Schnitt ungefähr 10 Kilometer lang. Dafür reicht eine Brennstoffladung mit Pellets auch allemal aus. Also man kann eigentlich auch sagen, dieses Experiment ist sehr geglückt. Und die von Steam Technologies um den Herrn Drechsel schauen jetzt danach, ob sie noch weitere Lokomotiven umrüsten können auf Pelletsfeuerung.
Das ist sehr interessant. Wo ist das?
Eisenbahnfreunde Haseltal aus Haselüne sind es. Und die Lokomotive ist die Niedersachsen.
Okay.
Allerdings ist sie zurzeit meines Wissens wieder mit ganz normaler Steinkohlefeuerung unterwegs, weil das war erstmal nur ein Versuchsaufbau. Auch wenn er erfolgreich war, der lief ungefähr 3 Monate lang über den Sommer letzten Jahres. Im Sommer 2023 hat man den durchgeführt. Aber daraus konnte man als Fazit ziehen, ja, Pelletfeuerung auf Dampflokomotiven ist auch eine Möglichkeit, zumindest für Museumsbetrieb. Und da wird man dann in die Richtung weiterforschen.
Und dann hast du ja mit einem ganz interessanten Mann gesprochen, einem Schweizer, Roger Waller. Der hat ja eine Firma gegründet, die Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik DLM AG, und die entwickelt ganz moderne Leichtölfeuerungen. Das klingt hochspannend, das klingt aber in meinen Ohren auch ein bisschen außergewöhnlich. Kann man damit heutzutage wirklich noch Geld verdienen?
Ja, also eigentlich, der Herr Waller hat viele Neubau-Lokomotiven für Zahnradbahnen in Österreich und der Schweiz gebaut in den 90er Jahren, wenn man gesagt hat, man muss auch da die alten Lokomotiven entlasten. Wir wollen aber nicht auf Dieselloks umstellen, wir wollen den Dampfbetrieb eben als touristische Attraktion weiterhin erhalten. Und hat deswegen gesagt, die bauen wir aber so, dass er als Einmannmaschine gefahren werden kann, also für Einmannbetrieb. Den Heizer sparen wir ein und der Lokführer schaufelt dann halt einfach die Kohle. Und dann hat aber die Gewerkschaft in Österreich gesagt, nö, ein Lokführer ist bei uns nur ein Lokführer, der legt keine Kohlen in den Rost. das geht nur mit Ölförderung. Und dann ist er halt sozusagen notgedrungen auf diese Leichtölförderung umgestiegen, hat dann aber gemerkt, dass es insgesamt doch das bessere Konzept ist und ist auch dabei geblieben mit seiner Firma DLM. Das heißt, eigentlich kann man sagen, sein Hauptaugenmerk ist jetzt darauf, die vorhandenen Lokomotiven eben mit einer vergleichbaren Leichtölförderung wie bei der 99787 auszurüsten. Eigentlich ist es ein Ingenieurbüro, das ja dann praktisch die konstruktiven Arbeiten erledigt und zum Beispiel die Ölförderung selbst auf der 99787, die wurde in Meiningen eingebaut. Also das betreut dann alles der Havaller und schaut dann auch, dass das alles plangemäß durchgeführt wird. Aber der ist natürlich dann auch dafür auf die Zusammenarbeit mit bekannten Werkstätten angewiesen.
Roger Waller hat ja auch die Leichtölfeuerung der Zittauer 99787 mitkonstruiert. Was sagt der denn zu der Lok und zu dem Vorhaben in Zittau?
Ja, also er ist erfreut, ist sehr damit zufrieden, dass alles so gut funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass nicht nur die Brenneranlage gut funktioniert, sondern dass die 99787 auch eine moderne Saugzuganlage bekommen hat. Eine vollkommen neu gestaltete Schornsteinanlage, und zwar ein sogenanntes Lempor-System. Das ist einmal nach den beiden Entwicklern und einmal nach dem Herrn Lemaitre und nach dem Herrn Livio Dante Porta, das ist ein argentinischer Ingenieur gewesen, der sich auch noch in späten Jahren, in den 50ern, 60ern, mit der Verbesserung von Dampflokomotiven beschäftigt hat. Und diese Saugzuganlage, dieses Lempor-System, hat einen stark verminderten Gegendruck bei erhöhtem Saugzug. Also die Luftzufuhr zum Feuer wird einfach stark verbessert und trägt auch zur Leistungssteigerung bei und sorgt natürlich auch dafür, dass der Kraftstoff fast vollständig verbrennt. Also die Lokomotive fährt absolut rußfrei und das war auch nötig, dürfte aber vielleicht auch ein bisschen auf Abneigung bei manchen Eisenbahnfreunden treffen, weil natürlich die Lok äußerlich leicht verändert ist. Sie hat einen neuen Schornstein, der schaut ein bisschen anders aus als das, was man bisher da drauf hatte auf dem Kessel. Aber es ist nur mal der Preis dafür, dass eben diese neue Brenneranlage auch so gut funktioniert, wie sie eben funktioniert. Erst in diesem Gesamtzusammenspiel vom Leicht- oder Brennstoff, der modernen Brenneranlage und auch der verbesserten Saugzuganlage, erst dadurch ist so ein glückliches Resultat aus der ganzen Geschichte entstanden.
Naja, die optischen Modifikationen, die sind sicherlich zu verschmerzen. Dafür haben wir eine weitere funktionsfähige Dampflokomotive auf Gleisen in Deutschland. Wie wird die denn zukünftig eingesetzt?
Die wird ganz normal im planmäßigen Betrieb der SOEG eingesetzt, in den ganz normalen Umläufen. Und weil die Lokomotive jetzt schon so erfolgreich ist, planen sie in Zukunft auch eine von ihren Einheitslokomotiven mit dieser Ölförderung auszustatten. Das damit wird noch ein bisschen im Vorfeld sozusagen bei der Konstruktion rund experimentiert, weil, wie schon eingangs gesagt, die Maschinen der Einheitsserie haben ein bisschen kleinere Lostfläche als die der Neubauserie. Das heißt, die Brenneranlage muss dafür noch ein bisschen kompakter gestaltet werden als jetzt in dieser Neubaumaschine. Und das wird dann praktisch sozusagen das zweite Testmuster. Und dann ist nämlich mit zwei Dampflokomotiven ein sicherer Dampfbetrieb auch in den Sommermonaten möglich. Also wenn zum Beispiel Waldbrandstufen sonst verhindert würden, dass ein Umlauf mit Dampf geführt wird, wäre sozusagen mit zwei Leichtlokomotiven, wäre es der SOEG möglich, ins Zittauer Gebirge immer mit Dampf fahren zu können. Und das ist sozusagen das Ziel, was sie haben. Und die anderen Lokomotiven sollen aber vorerst wohl erstmal kohlegefeuert bleiben, weil im Winter, wie gesagt, das Problem jetzt nicht so stark ist und weil man natürlich auch erstmal langfristig schauen möchte, wie sich die Anlage bewährt. Aber zumindest eine zweite Lokomotive ist schon fest in Planung. Und auch die Harzer Schmalspurbahn, kann man auch kurz noch erwähnen, auch die haben durchaus schon Interesse an der jetzigen Ölförderungsausführung wie bei den Zittauer Lokomotiven angemeldet. Also es kann sein, dass nächstes Jahr vielleicht auch schon eine von den Harzer Maschinen mit dieser Art Ölförderung unterwegs sein wird.
Ja, damit hast du meine nächsten Frage eigentlich schon vorgegriffen. Wird das Thema nochmal Schule machen? Siehst du das auch nochmal bei anderen Bahnen, dass die auf eine Leichtölfeuerung setzen als Alternative zur Kohle?
Auf jeden Fall bei allen Schmalspurbahnen, die noch sozusagen im täglichen Plandampfbetrieb stehen. Also interessant eben, wie gesagt, für den rasenden Roland, für Molly, für die Harzer Schmalspurbahn und natürlich auch für die Sächsische Dampfbahngesellschaft, die SDG, die ja die anderen großen Strecken da in Sachsen, die es heute noch gibt, betreiben. Also zum Beispiel den Lößnitz-Dackel, die Weißeritztalbahn oder nach Oberwiesenthal. Und dafür könnte das natürlich auch eine Alternative sein. Was man so hört, ist da durchaus größeres Interesse vorhanden, das vielleicht auch mindestens erstmal mit einer Maschine zu probieren mit dieser Ölförderung. Also es scheint zumindest in diesem Bereich der Schmalspur- und Touristikbahnen schon Schule zu machen. Bei größeren Museumslokomotiven, wie es da der Fall ist, da kann ich natürlich nichts dazu sagen. Da müsste man wahrscheinlich vielleicht direkt beim VDMT einfach mal fragen, ob man vielleicht auch eine ganz große Lokomotive mit dieser Art Banneranlage, mit dieser Leichtbeförderung ausrüsten könnte. Aber prinzipiell würde das wahrscheinlich auch gehen, weil der Herr Waller hat ja schon mit einer Reko 50er Reichsbahn in den 90er Jahren gezeigt, dass es möglich ist. Die 528055, die ist nämlich schon seit 1998 auch mit einer vergleichbaren Leichtölförderungsanlage, wie zum Beispiel auch bei den Zahnradlokomotiven in Österreich oder Schweiz unterwegs. Und die läuft auch erfolgreich. Ich hatte jetzt natürlich vor 2 Jahren, glaube ich, da gab es dann den Lokschuppenbrand in der Schweiz, wo die Maschine beheimatet ist. Das ist ein bisschen schade. Also die Lok wurde äußerlich stärker beschädigt. Und Herr Waller ist jetzt gerade dabei, die wieder herzurichten mit den dortigen Aktiven. Aber ansonsten würde nichts dagegen sprechen. Also Leichtöl kann eigentlich für alle Dampflokomotiven eingesetzt werden, auch in dieser neuen Brennertechnik vom Herrn Waller von der DLM.
Also eine ganz spannende Entwicklung, die du da in Augenschein genommen hast in Zittau. Alexander, das war hochinteressant, sehr spannend und sehr lehrreich, was du uns berichtet hast. Vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht.
Ich bedanke mich auch. Also dann.
Das war's für heute vom Bahnzeit-Podcast und ich sage damit Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, ade.